Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Ich habe die besondere Ehre, heute mit Gerd Loschütz hier sitzen zu dürfen, einem Autor, dessen Texte, dessen Bücher ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Gerd Loschütz lebt in Berlin. Er ist vielfach ausgezeichnet. Er schreibt und publiziert schon seit Jahrzehnten zunächst Lyrik, dann Prosa. Sein erstes Buch erschien 1971, insgesamt sind es in etwa 10. Darüber hinaus Hörspiele, Fernsehspiele, Theaterstücke. Gerd Loschütz ist ein Autor, der seinen Büchern, seinen Geschichten und somit auch dem Erinnern Zeit gibt. Ein wahrer Gewinn, wie ich finde, in all unserer Schnelllebigkeit, in der ja oftmals das unmittelbare Gestern und gerade auch im Literaturbetrieb das unmittelbar Publizierte schon nicht mehr aktuell sein darf. Zwischen dem Erscheinen von Gerd Loschütz' Büchern gibt es hingegen auch immer wieder Phasen, in denen er zwar definitiv nicht untätig ist, in denen es aber zumindest nach außen hin ruhig wird um ihn als Autor. Bis er dann eben wieder ans Licht kommt mit solch fulminanten und erfolgreichen Büchern wie beispielsweise Flucht 1990, Dunkle Gesellschaft 2005, mit diesem Roman war er auch für den Deutschen Buchpreis nominiert, und jetzt jüngst erschien der Roman Ein schönes Paar im Verlag Schöffling & Co. Ein schönes Paar ist eine Spurensuche, ein Roman in Bildern, die zu einer Collage zusammengefügt werden. So hat es Christoph Schröder auf Zeit Online beschrieben. Erzählt wird aus der Sicht des Fotografen Philipp Karst, der die Lebens- und Liebesgeschichte seiner Eltern rekonstruiert. Die Familie war Ende der 50er Jahre, nach dem Ungarnaufstand, noch vor dem Mauerbau, aus der DDR nach Westdeutschland geflohen. Der Erzähler war zu der Zeit ein Junge, ein Kind. Die Geschichte, die erzählt wird, ist jedoch keine reine Fluchtgeschichte. Es geht vielmehr um das Ankommen bzw. Nicht-Ankommen in einem neuen Leben. Es geht um eine Liebe, die zerbricht oder nicht zerbricht. Es geht um Erinnern und Vergessen. Es geht um Abwesenheit. Mehr möchte ich an dieser Stelle aber gar nicht vorwegnehmen, sondern Sie, lieber Herr Loschütz, ganz herzlich willkommen heißen und Sie bitten, uns mit in diesen wunderbaren Roman zu nehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich fange einfach an zu lesen. Heute glaube ich, dass Ihre Geschichte an dem Tag begann, an dem wir abends später nach Hause kamen, als sonst. Es war, nehme ich an, im Spätherbst, ein Tag Ende November, an dem es früh dunkel wurde. Der Ungarnaufstand lag ein paar Wochen zurück, zitterte aber in Gedanken nach. In der Küche brannte Licht. Es war windig, am Fenster wischten die Äste der Kastanie vorbei, in denen noch ein paar rostfleckige Blätter hingen. Als sie das Auto hörte, mit dem er gebracht wurde, wenn er abends so lange im Werk blieb, dass der letzte Zug nach Ploto schon abgefahren war, stand sie auf, ging durch den Korridor ins Wohnzimmer und trat ans Fenster. Sie sah, wie er ausstieg, sich zum Wagen hinabbeugte und ein paar Worte mit Radinke, dem Fahrer, wechselte, bevor er sich umdrehte und zum Haus kam. Gleich danach hörte sie den Schlüssel in der Verandatür, seine Schritte im Treppenhaus. Und als er reinkam, sagte sie, dass ihr es leid sei. Ich bin die Angst leid, die ich jedes Mal aufstehe, wenn du so spät nach Hause kommst. Jedes Mal stelle ich mir vor, dass du verhaftet worden bist oder dich vor irgendwelchen Idioten rechtfertigen musst, die dir nicht das Wasser reichen können. Das hast du nicht nötig. Lass uns gehen. Noch sind wir jung. Die Entschlossenheit, mit der sie sprach, erschreckte ihn. Sie zeigte ihm, wie viel Angst sich in ihr angesammelt hatte. Angst, aber auch Überdruss. Es war nicht das erste Mal, dass sie davon anfing. Das hatte sie schon früher getan. Aber nie mit dieser Heftigkeit. Er schloss die Küchentür, damit keiner, der zufällig durchs Treppenhaus ging, mitbekam, worüber sie sprachen. »Lass uns noch warten«, sagte er. Aber das wollte sie nicht. Sie hatte Angst um ihn, um sich, um den Jungen, der in seinem Zimmer schlief, um die Zeit. Ja, auch um die Zeit hatte sie Angst. Sie hat ein Gefühl dafür entwickelt, sie hat ein Gefühl für die Zeit entwickelt, dafür, wie sie verrann. Sie sah es an den Zentimeterstrichen, die sie an der Tür anbrachte, um zu messen, wie viel der Junge gewachsen war. Jeder neue Strich bedeutete, dass die Zeit ein wenig abgenommen hatte. Und sie sah es an sich selbst. Ihr Aussehen veränderte sich, ihre Arme, die stockdünn gewesen waren, rundeten sich. Zwei Linien zogen sich von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln herab. Unter den Augen lagerten sich Fältchen an. Ihr weiches, auf den frühen Fotos noch unfertiges Gesicht verfestigte sich. In dieser Zeit wurde es vielleicht erst zu einem Gesicht, wohingegen das vorige, das sie zum Maßstab nahm, eine Larve war, eine Verpuppung, unter der jetzt das Richtige zum Vorschein kam. Womöglich wurde sie schöner, als sie es vorher war, merkte es aber nicht. Oder wenn sie es merkte, dann schürte es ihre Unruhe noch. Im Herbst zogen die russischen Panzerkolonnen auf dem Weg ins Manöver durch die Stadt und rissen mit ihren Ketten die Pflastersteine aus den Straßen. Gerüchte schwirrten herum, die Grenzen würden geschlossen werden. Der Junge kam bald in die zweite Klasse. Über dem Haus flogen die Flugzeuge nach Westen. Und innen im Haus verging die Zeit. »Bitte«, sagte sie. Er zögerte, doch dann gab er nach und fuhr über die Grenze. Das ging ja noch, das war noch möglich. Er wollte sehen, wie es im Westen zuging, im richtigen Westen. Nicht in West-Berlin, wo Herthas Tante wohnte, die Hertha manchmal besuchte, um mit roten Ohren zurückzukommen, voller Ideen. Manneke, klar, das war vorbei. Aber sie hatte noch immer einen Blick für die Mode und konnte jedes Kleid nachnähen, selbst wenn sie es nur einmal gesehen hatte. Am Tauentzien wurde ein Geschäft neben dem anderen eröffnet. Nein, nicht dahin. In Hannover wohnte ein Freund, der ihm manchmal Nachrichten zukommen ließ. Kleine Briefe, in denen stand, es ging ihm gut. Dahin fuhr er, nach Hannover, zu diesem Freund. Hertha brachte ihn. Ende Januar, ein eisiger Regen fiel. Hertha brachte ihn unterm Schirm zum Bahnhof. Bevor er in den Zug stieg, umarmte sie ihn, und als sie durch die Stadt zurückging, dachte sie daran, wie er jetzt eingeschlossen in dem verrauchten Abteil auf die fremde Stadt zurollte, die in ihrer Vorstellung nur ein kleines Stück hinter der Grenze lag. Sie hielt den Schirm schräg gegen den Regen, der in Böen herantrieb, sodass sie gerade das Wegstück vor ihren Füßen sah, die schwarzen Steinköpfe des Brückenanstiegs, die Asphaltrillen des Brücken, ein Quatsch, die Steinköpfe des Bürgersteigs, die Asphaltrillen des Brückenanstiegs, den gestampften Sandweg mit den Pfützenlöchern im Park, die helleren Feldsterne schließlich, als sie in ihre Straße einbog. Sie duckte sich unter den Schirmen, und so kam sie, ohne etwas zu sehen, an all den Häusern vorbei, die sie kannte. An Parvos Warenhaus, das noch immer so hieß, dem Kinopalast, der Backsteinkirche, den niedrigen Landarbeiterkarten und den Ackerbürgerhäusern mit ihren Verzierungen über den Türen und Fenstern. Aber, dachte ich, als ich Jahre später denselben Weg ging, sie hätte auch da nichts gesehen, wenn sie den Schirm nicht gehabt hätte. Da sie die Stadt ihr ganzes Leben lang gesehen hatte, muss es so gewesen sein, dass sie blind dafür war. Wie auch ich blind wurde, wenn ich nur eine Weile in einer Stadt blieb. Nicht aus Achtlosigkeit, sondern aus Gewöhnung. Er hatte 2 Tage wegbleiben wollen, Aber dann wurden es drei. Und dieser dritte Tag war es, der der Sache eine Wendung gab, mit der sie nicht hatte rechnen können. Er war mit 19 Jahren Soldat geworden, Berufssoldat. Als der Krieg zu Ende ging, war er 26 und seine Freunde waren ebenfalls Soldaten gewesen. Er hatte sie in der Zeit als Soldat kennengelernt. Andere hatte er nicht. Keinen, mit dem er reden konnte, über die wirklich wichtigen Dinge, meine ich. Sie waren tot, gefallen, vermisst. Einer der wenigen, die überlebt hatten, war der, zu dem er an diesem Januartag fuhr. Er hatte kaum etwas mitgenommen, nur das, was man für einen Tag, eine Nacht und noch einen Tag braucht. Es regnete die ganze Fahrt über und es regnete noch immer, als der Zug in Hannover ankam. Sein Freund wartete auf ihn am Bahnsteig, zu seiner Überraschung in Uniform, die er zuerst für die eines Wachmanns hielt. So grau und unscheinbar kam sie ihm vor. Dieser Freund, der in seinen Erzählungen immer nur als der Freund erscheint, als Freund oder Kriegskamerad, und den ich deshalb am besten so nenne, Major Freund, war, nachdem er es in verschiedenen Berufen versucht hatte und in allen gescheitert war, in die eben gegründete Bundeswehr eingetreten. Sie fuhren zu Freunds Wohnung. Nachdem er ihm erzählt hatte, dass er daran denke, in den Westen zu gehen, sagte Freund, dann kommst du zu uns. Zu euch? Fragte er. Ja, zu uns. Das hatte er schon einmal gehört, in dem Stahlwerk, in dem er arbeitete. Es lag noch kein halbes Jahr zurück, als zwei Männer in sein Büro gekommen waren und gesagt hatten, komm zu uns, Leute wie dich brauchen wir. Sie trugen die Uniform der kasernierten Volkspolizei, die noch keine Armee war oder, obwohl sie schon eine war, noch nicht so genannt wurde. Und als sie wieder gegangen waren, war Kabusch eingetreten, der Parteisekretär des Werks, und hatte dasselbe gesagt. Georg, du musst, das ist deine Pflicht. Kabusch war ein Mann mit großen, fleischigen Händen, die er beim Sitzen auf seine Knie legte. Ich kannte ihn. Einmal hat er uns in Plotho besucht. Und da hatte ich seine Hände gesehen, die wie Fleischhügel auf seinen Knien lagen. Daran erinnerte ich mich. Kabusch saß ihm mit seinen großen Händen gegenüber und sagte, Georg, es ist deine Pflicht. An diesem Tag sagte er es und an den folgenden. Jedes Mal, wenn sie sich trafen, sagte er, Georg. Aber er wollte nicht oder nicht mehr. Und schließlich, da Kabusch nicht von ihm abließ, ging er zu einem Arzt, den er gut kannte und der, was wichtiger war, mit dem Werksarzt befreundet war, der auf jeden Fall zur Rate gezogen werden musste. Und beide stellten ihm einen Attest aus, in dem stand, dass er krank sei, das Herz, die Lunge, für den Dienst in der Armee nicht geeignet, nicht mehr. Und dieses Attest legte er Kabusch vor. So hatte er sich in Plotho aus der Affäre gezogen. Nun aber in Hannover zögerte er. Wenn, dachte er, wenn wir tatsächlich, wäre es da nicht vernünftig, Freunds Vorschlag in Erwägung zu ziehen? Und während er noch überlegte, sagte der, ich weiß, was wir machen. Nun, wir fahren nach Bonn. Nach Bonn? Ja, ins Ministerium. Und das taten sie. Am nächsten Morgen fuhren sie in Freunds Auto nach Bonn. Die ganze Fahrt über dachte er, dass das ein Fehler sei, aber dann beruhigte er sich. Man kann ja mal sehen, völlig unverbindlich alles. Draußen zog das Weserbergland vorbei. War das die Porta Westfalica? Ist das da oben Schnee und das Bielefeld? Die Ausläufer des Ruhrgebiets. Düsteres Nicken. Bei Köln ging es dann über den Rhein, der Scheibenwischer surrte. Die meiste Zeit hielt Georg ein Ledertuch in der Hand, um die Scheiben abzuwischen, die ständig von ihrem Atem beschlagen waren. Sie stiegen die Treppe zur Personalabteilung hinauf. Freund in Uniform, mir in Zivil. Nachdem er mit ein paar Leuten, die die gleiche Uniform trugen wie Freund, gesprochen hatte, dachte er dasselbe wie ein Ploto. Nein, das ist nichts für mich. Doch das sagte er nicht. Das behielt er für sich, wie um sich eine Hintertür offen zu lassen oder um Freund vor diesen Leuten nicht als Wichtigtuer erscheinen zu lassen, der ihnen jemanden anschleppte, der an ihren Vorschlägen gar nicht interessiert war, hörte er sich alles an und nickte. Erst als sie wieder die Treppe hinabstiegen, schüttelte er den Kopf, wie sagte Freund, und sah ihn an. Aber er blieb dabei. Nein, sagte er, tut mir leid. Sie fuhren nach Hannover zurück, Freund brachte ihn zum Bahnhof, die ganze Zeit über sprachen sie kaum 2-3 Worte miteinander. So sehr war Freund von ihm enttäuscht. Er ließ ihn aufsteigen, machte sich aber nicht die Mühe, ebenfalls auszusteigen. Als Georg sich noch einmal umschaut, um ihm zu winken, war er schon um die Ecke gebogen. Es war abends gegen 11, der letzte Zug nach Magdeburg längst abgefahren. Und so ging er in den Wartesaal und setzte sich auf eine Bank. Er schlief im Sitzen, die Aktentasche auf den Knien, und fuhr am nächsten Morgen nach Ploto zurück. Damit hätte die Geschichte zu Ende sein können. Aber tatsächlich begann sie jetzt erst. Jedenfalls sah er es so. Für ihn fing die Geschichte mit dem Brief an, der ein paar Wochen danach in Ploto eintraf. Während ich denke, dass sie viel früher begann mit seiner Unentschiedenheit, mit seinem Versuch, sich alle Möglichkeiten offen zu halten, obwohl er doch wusste, dass ihm die eine, die Freund ihm anbot, verschlossen war. Oder begann sie mit ihrer Angst um ihn? Nicht wegen des Briefs, sondern wegen der Nächte, in denen er nicht nach Hause kam, weil er im Werk festgehalten wurde. Dauernd fanden ja diese sich bis in den Morgen hineinziehenden Sitzungen statt, in denen es nur vordergründig um das Erreichen oder Verfehlen des Planziels ging. Um die Koordination der verschiedenen Planziele, die Beschaffung von Ersatzteilen, Lieferschwierigkeiten etc. Sondern immer auch schon für den Fall des wahrscheinlichen Scheiterns um die Suche nach einem Sündenbock, der der Parteileitung in Berlin präsentiert werden konnte, ohne dass der wahre Schuldige, den auch Kabusch kannte, er war ja nicht dumm, bei Namen genannt werden durfte. Diese Angst, die sie bewog zu sagen, wir müssen hier weg. Auch mit dieser Angst kann es begonnen haben, mit der ihrer Liebe entsprungenen Angst, sodass man vielleicht sagen könnte, dass ihre Liebe es war, die ihre Liebe zerstörte. Wie auch immer, die Flucht war abgesagt. Noch bevor sie begonnen hatte, war sie zu Ende. Und das war ihm, denke ich, recht. Er wollte nicht weg. Er glaubte, trotz der Ängste, die auch er aufstand, er sei angekommen. Er hatte immer nur für kurze Zeit an einem Ort gewohnt, in dem Dorf bei Metz, in dem er geboren wurde, dann in Pirna, Dresden. Nachdem er zu Hause ausgezogen war, in den Garnisonsstädten, schließlich an den wechselnden Orten des Kriegs, auf die das Wort Wohnen nicht zutraf. Und nun hatte er geglaubt, ja, das sei vorbei. Georg war 8 Jahre Soldat gewesen, 6 davon im Krieg. Und vielleicht ist es so, wie er sagte, dass er nur deshalb Berufssoldat wurde, weil auch sein Vater und sein Großvater Berufssoldaten waren, während er sich durchaus einen anderen Beruf vorstellen konnte, einen richtigen. Freilich, als ich ihn fragte, welchen, musste er überlegen, um dann Berufe zu nennen, die Leute dieser Schicht immer nannten, wenn sie nicht Soldat wurden. Er zögerte einen Moment und sagte dann, Tierarzt, Förster, vielleicht mit Blick auf den Garten, in dem wir saßen, Landwirt. Aber das war nicht in Frage gekommen. Jedenfalls, er hatte immer woanders gewohnt, unterwegs. Nun in Ploto hatte er zum ersten Mal eine eigene Wohnung. Die Einrichtung hatten sie zusammen ausgesucht und gekauft. Es waren keine fremden Möbel, zwischen denen er lebte, sondern eigene. Er schlief im eigenen Bett, hängte seine Sachen in den eigenen Schrank. Vom Fenster aus ging der Blick auf den Garten und den angrenzenden Acker. Auf der Straße wurde er wiedererkannt. Die Leute grüßten ihn. Auch dies etwas, das neu für ihn war. Vielleicht hing er in dieser Zeit mehr an Ploto als seine Frau, die immer in dieser Stadt gelebt hatte und immer woanders hin wollte. Sie war es, die weg wollte. Sie drängte und er war es, der nachgab. Und vielleicht war es das, woran er sich erinnerte, als er aus dem Gefängnis kam und erfuhr, wem oder besser welchem Umstand er seine Freilassung verdankte. Da bleiben also. Doch dann kam der Brief. Eines Morgens lag er auf dem Tisch, er sah ihn sofort, als er in die Veranda trat. Jemand hat ihn aufgehoben und auf den Tisch gelegt. Daran war nichts Besonderes. Es wohnten drei Parteien im Haus, man kannte sich, wenn auch nicht gut. Man sah sich im Hof, auf der Treppe. Man betrat das Haus durch die Veranda und ging durch die Veranda auf die Straße. Traf man jemanden in der Veranda, setzte man sich einen Moment an den Tisch, der dort stand, und redete über Dinge, die das Haus betrafen. Der Briefträger kam gegen 10, warf die Post durch den Schlitz in der Tür, sie fiel auf den Boden, und der Erste, der sie dort liegen sah, hob sie auf und legte die nicht für ihn bestimmten Briefe auf den Tisch. Und so hatte es jemand auch mit diesem Brief getan. Es war nur einer, der dort lag. Ein blauer Umschlag mit einem roten Stempel, der ihm sofort ins Auge stach. Oben links stand: nur zustellbar innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin. Als er den Brief umdrehte, sah er den Absender, der Bundesminister für Verteidigung. Dieser Brief war nach Ploto geschickt worden, an seine Adresse. An der Grenze hatten die Leute von der Staatssicherheit einen Blick darauf geworfen. Die Briefsortierer hatten ihn in den Händen gehalten. Der Briefträger hatte ihn ausgetragen und durch den Schlitz in der Tür geworfen. Jemand hatte ihn auf dem Boden liegen sehen, aufgehoben und auf den Tisch gelegt. Die Tür zum Treppenhaus stand offen, ebenso die Tür zur Wohnung. Er hörte seine Frau in der Wohnung herumgehen. Er zog die Tür zu, setzte sich auf einen Stuhl und riss den Umschlag auf. Und hier hören wir auf. Oh, ja. Dankeschön.
Ja, vielen lieben Dank, Herr Loschütz, für diese ersten Eindrücke. Wir sind auch schon fast am Ende, muss ich mit einem Blick auf die Uhr feststellen. Ich würde Ihnen doch gerne noch eine Frage stellen. Und zwar sagten Sie an einer Stelle, nicht in dem Buch, sondern woanders: ich bewundere die großen, in sich geschlossenen Werke und ziehe vor ihnen den Hut. Meine Liebe aber gehört dem Fragment, dem Unfertigen. Was ist für Sie der Reiz an dem Unfertigen?
Soll ich das sagen? Es ist nicht so einschüchternd. Diese großen, geschlossenen Werke haben ja was sehr Einschüchterndes. Nicht? Also meine Güte, das schafft man doch nie, denkt man. Na gut, und wenn man dann aber so kleine, kleinteiligere Dinge hat, dann denkt man, naja, das könnte ich vielleicht auch. Das ist, die großen Werke der Weltliteratur haben schon was, sind toll, aber die kleinen sind auch nicht ohne.
Gut. Dann belassen wir es dabei. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen, Ihnen, Herr Loschütz, fürs Lesen, für diese Eindrücke. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, lesen Sie dieses Buch, dann wissen Sie, was es mit dem Umschlag auf sich hat und auch, wie es passieren kann, dass die Liebe zerstört. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.